Auch dieses Jahr wurde ich gefragt, ob ich eine Predigt zur Jahreslosung machen möchte. Nach kurzem Googlen war ich mir sicher, dass die Jahreslosung »Du bist ein Gott, der mich sieht« eine echte Steilvorlage für eine ermutigende Predigt ist. Daher habe ich gerne zugesagt. Zu diesem Zeitpunkt war mir allerdings nicht klar, welch wilde Geschichte aus rauen Zeiten dahinter steckt. Ich hätte vielleicht doch erst einmal den biblischen Kontext im ersten Buch Mose lesen sollen. Ein zweiter Blick offenbarte jedoch, dass diese Geschichte sehr viele Elemente enthält, die uns in unserem Glauben weiterhelfen können. Neben einem ungeschönten Blick auf allzu Menschliches verrät der biblische Bericht nämlich viel über Gottes Wesen, Denken und Handeln. Aber lasst euch zunächst in eine wirklich spannende Geschichte mit hineinnehmen, die mich immer mehr faszinierte, je länger ich darüber nachdachte. Abraham und seine Familie stammen aus der Gegend von Ur im heutigen Südirak, das hier rechts unten auf der Karte zu sehen ist. Schon Terach, Abrahams Vater, hatte den Plan, nach Kanaan zu ziehen. So zog er mit Abraham, dessen Frau Sarai und Abrahams Neffen Lot zunächst Richtung Nordwesten am Euphrat entlang, um nicht die großen Wüsten durchqueren zu müssen. Auf der Karte sehen wir die vermutete Route als durchgezogene Linie. Die gestrichelte ist eine Alternativroute. Man weiß es einfach nicht genau. Allerdings ging ihnen auf halber Strecke erst einmal die Luft aus. Wer will ihnen dies bei den damaligen Verkehrsmitteln und Wegen verdenken? Immerhin waren sie schon rund 1000 Kilometer auf dem Wüstenschiff geschaukelt oder mussten sich mit störrischen Eseln herumschlagen. Sie siedelten sich in der heutigen Grenzregion zwischen Türkei und Syrien an, in einer Stadt namens Haran, hier oben zu sehen. Dort bekam Abraham von Gott den Auftrag, in ein Land weiterzuziehen, das der Herr ihm zeigen werde. Verbunden mit der Verheißung, dass ein großes Volk von ihm abstammen sollte, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Abraham sollte einen großen Namen erhalten und durch ihn und alle seine Nachkommen sollten die Nationen gesegnet werden. Welche Zusage! Also zog er im zarten Alter von 75 Jahren gehorsam und im Vertrauen auf Gottes Wort mit Sarai und Lot sowie ihren Knechten und Mägden und ihrem ganzen Besitz aus Haran los. Nach weiteren schlappen 900 Kilometern gelangten sie unter Gottes Führung in das Land Kanaan. Mittlerweile sind Abraham und Sarai etwa 85 und 75 Jahre alt. Sie leben seit 10 Jahren im Land Kanaan, aktuell vermutlich im Süden des heutigen Israels in der Negev-Wüste, nicht allzu weit von der Stadt Beersheba entfernt. Wie hier unten links auf der Karte zu sehen ist. Abraham ist erfolgreicher Großtierzüchter mit nomadischem Lebensstil. Er hat großes Gottvertrauen und glaubt Gottes Verheißung, aber manchmal geht er auch durch Vertrauenskrisen und macht Fehler. Eine große Vertrauensprüfung für beide Eheleute ist, dass vom großen Volk bisher keine Rede sein kann. Wegen Sarais Unfruchtbarkeit haben sie keine Kinder. Und Sarai ist nicht gewillt, diesen Zustand länger hinzunehmen. Sie sieht nur einen Ausweg, und dieser war damals, als Kinderlosigkeit ein großes gesellschaftliches Stigma war, gar nicht einmal so unüblich. Abraham soll ein Kind mit Sarais ägyptischer Sklavin Hagar zeugen. Mit dieser Leihmutter will sich Sarai endlich ein Kind von Abraham verschaffen. Wer erwartet, dass Abraham den Vorschlag ablehnt oder zuerst um Gott um Rat fragt, wird enttäuscht. Zumindest lesen wir nichts davon, obwohl es um diese große Verheißung geht. Auch wenn Gott einen anderen Plan für die Erfüllung der Verheißung hat, wird Hagar tatsächlich schwanger. Ob Hagar einverstanden war oder nicht, wissen wir nicht, aber vermutlich hat sie keine Wahl. Aber das Ergebnis steigt ihr zu Kopf und so demütigt sie ihre unfruchtbare Herrin Sarai. Die sucht die Verantwortung bei Abraham, der damit aber nichts zu tun haben will. Sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Und Sarai lässt Hagar in der nächsten Zeit ihren Unmut deutlich spüren. Je nach Übersetzung ist die Rede von Demütigung bis sogar Misshandlung. Hagar läuft vor dieser Behandlung davon und strandet einsam in der Wüste. Nun kommen wir langsam zur Jahreslosung. Ich lese aus 1. Mose 16 ab Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, Wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Hirtin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach weiter, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht, Hebräisch Elroi. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, Hebräisch Beer Lachai Roi. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. In ihrer ausweglosen Situation wird Hagar von einem Engel gefunden, der ihr nachgegangen ist, weil sie Gott wichtig ist. Sie, die durch menschliches Versagen schuldlos in eine ganz große Geschichte geraten ist, mit der sie eigentlich nichts zu tun hat. Aber der Engel schickt sie zurück zu Sarai. Sie soll sich unter ihre Herrin demütigen, also wieder in die rechtlose Position der Sklavin zurückkehren. Allerdings bleibt es nicht dabei, sondern Gott sieht ihre Situation und zeigt ihr einen Weg aus der aktuellen Verzweiflung, indem er seinen großen Plan mit ihr und ihrem Sohn aufzeigt. Gott gibt ihr, der Sklavin, eine großartige Verheißung, die der für Abraham nur wenig nachsteht. Sie wird unzählige Nachkommen haben. Das Kind in ihrem Bauch ist ein Sohn, der Ismael heißen soll. Dieser Name bedeutet, Gott hört. Und der Junge soll so heißen, weil Gott von Hagars Elend gehört und darauf reagiert hat. Ismael wird ein starker und wilder Kerl sein, den niemand bändigen kann. Ein starker und störriger Wildesel halt. Er wird sich gegen jedermann durchsetzen und Stammvater eines riesigen Volkes bzw. vieler großer Völker sein. So geht man nach 1. Mose 25 davon aus, dass unter anderem von ihm die Araber abstammen. Nun kommt der Ausspruch Hagais, der als Jahreslosung auserkoren wurde. Luther übersetzt, du bist ein Gott, der mich sieht. Aber es ist nicht nur einfach eine Beschreibung Gottes, sondern Hagar gibt Gott damit sogar einen Namen, und zwar als Erste in der Bibel. Er ist Elroi, der Gott, der mich sieht. Und dann kommt noch die etwas merkwürdig anmutende Aussage, dass Hagar Gott hinterhergesehen habe. Dies hat nach 2. Mose 33 vermutlich damit zu tun, dass Gott in seiner übergroßen Herrlichkeit von keinem Menschen angesehen werden kann, ohne dass dieser sterben muss. Aber der Mensch kann Gott von hinten sehen. Gemeint ist vermutlich, dass man Gottes Wirken sehen kann, wie Spuren im Sand, wenn jemand vorübergegangen ist. Und Abraham nimmt diese Verheißung Gottes aus dem Mund von Sarais Sklavin ernst und folgt ihr. Er gibt dem mittlerweile zur Welt gekommenen Jungen den Namen Ismael. Der Gott hört, wächst auf und lebt als Abrahams Sohn in seinem Hause. Allerdings ist das nicht das Ende der Geschichte. 13 Jahre später, Abraham ist nun 99 Jahre alt, schließt Gott einen Bund mit ihm, der die frühere Verheißung bekräftigt und erweitert. Der neue Bund soll durch die Beschneidung aller männlichen Mitglieder des Hauses Abrahams besiegelt und bestätigt werden. Dies tut Abraham umgehend. Außerdem bekommt Abraham den neuen Namen Abraham, so viel wie Vater der Menge der Völker, und Sarai den neuen Namen Sarah, Fürstin oder Herrin. Und Gott bestätigt, dass Abraham auch von Sarah einen Sohn bekommen wird. Diese Zusage löst sowohl bei Abraham als auch später bei Sarah einen Lachanfall aus, weil Sarah bereits 90 Jahre ist und zeitlebens unfruchtbar war. Abraham setzt weiterhin auf seinen Sohn Ismael, aber Gott verspricht ihm den Isaak. Dieser Name bedeutet wohl, Gott hat zum Lachen gebracht, was sich in einem doppeldeutigen Sinn sowohl auf das Lachen der künftigen Eltern als auch auf die Freude über den Stammhalter beziehen kann. Nach weiteren Versicherungen der Verheißung durch eine Gruppe von Boten Gottes und weitere spannende Geschehnisse, die Abrahams Gottvertrauen, aber auch seine Probleme damit zeigen, wird Sarah wirklich schwanger und gebiert einen Sohn. Abraham nennt ihn gehorsam Isaak und beschneidet ihn am 8. Tage. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Nein, denn jetzt wiederholen sich die Ereignisse. Am Tage der Entwöhnung Isaaks kommt die alte Eifersucht von Sarah wieder hoch und die Angst, dass ihr eigener Sohn nicht die von Gott versprochene Rolle haben wird. Sarah bestürmt Abraham, Hagar mit ihrem Sohn zu vertreiben, damit er nicht gemeinsam mit Isaak erben wird. Dies gefällt Abraham gar nicht, da er seinen ersten Sohn ebenfalls sehr liebt. Aber Gott bestätigt dies, sodass Abraham, Hagar und Ismael, der nun etwa 14 Jahre alt ist, am nächsten Morgen mit Proviant versehen wegschickt. Die beiden irren in der Wüste umher und sind dem Verdursten nahe, als ihnen das Wasser ausgeht. Und wieder kommt ein Bote Gottes in diese verzweifelte Situation. Einerseits zeigt er ihnen einen Brunnen für die aktuellen Bedürfnisse. Andererseits erneuert er die Verheißung, dass aus Ismael ein großes Volk werden soll, und ermutigt sie so. Gott sieht Hagar auch hier und gibt ihr neue Kraft. Und tatsächlich wurde Ismael ein großer Krieger, wir erinnern uns an den Wildesel, und er gründete mit einer ägyptischen Frau eine große Familie mit allein 12 Söhnen, die im Bereich vom Sinai bis in den heutigen Irak hinein als Beduinen nomadisch lebten. Auch wenn noch vieles zu erzählen wäre, möchte ich die Geschichte an dieser Stelle beenden und stattdessen auf den nächsten Teil der Predigt übergehen. Wir wollen nämlich überlegen, was wir aus dieser Geschichte und speziell aus Hagars Aussage über El Roi, den Gott, der mich sieht, lernen können. Ich greife 3 Punkte heraus. Gott sieht mich, auch wenn andere mich nicht sehen, ist der erste Punkt. In der orientalischen Gesellschaft zur Zeit Abrahams waren Sklaven Verfügungsobjekte. Sie zählten nicht, hatten zu tun, was man ihnen sagte und mussten sich alles gefallen lassen. Wir wissen zwar nicht viel über den üblichen Umgang von Abraham und Sarah mit ihren Sklaven, aber wir sehen, wie mit Hagar umgegangen wurde. Damals war dies nicht ungewöhnlich, aber heute würden wir sagen, dass Hagar sexuell ausgebeutet, als Leihmutter missbraucht, schikaniert und am Ende vom Hof gejagt wurde. Sie war jemand, den man gar nicht sieht, der als Bedienung neben der Tafel steht, während die anderen feiern, der die dreckige Wäsche machen, das Zelt fegen und das Wasser holen muss. Eine Frau, die man nur bemerkt, wenn sie etwas falsch macht. Aber Gott sieht diese Frau in ihrem Elend. Ihm ist sie wichtig. Er sendet dieser ausländischen Sklavin einen Engel, sogar 2-mal. Er gibt ihr großartige Verheißungen. Sie ist ihm nicht egal. Ganz im Gegenteil. Er findet auch für sie und ihren Sohn einen Platz in seinem großen Plan und erweitert die Verheißung auf sie, obwohl das Ganze eine Folge von Sarahs und Abrahams Ungehorsam ist. Wie groß ist der Unterschied? Bei den Menschen ein Fußabtreter, bei Gott wertvoll und jemand, mit dem Gott Geschichte schreibt. Ich finde das sehr ermutigend. Gott sieht mich und dich. Ja, er sieht dich auch, wenn du dich als farbloses Mauerblümchen fühlst. Er sieht dich, wenn du das Opfer menschlicher Schwächen bist, wenn andere dich meiden oder erniedrigen. Er sieht dich, wenn du unter deinen eigenen Schwächen leidest und unter deinen Möglichkeiten bleibst. Er sieht dich, wenn du im Glauben versagst, wenn du in die falsche Richtung läufst. Gott sieht dich, egal wo, egal wann, egal in welcher Verfassung du bist. Er ist El Roi. Vielleicht schreibst du das auf deinen Spiegel, damit du jeden Morgen daran erinnert wirst, dass Gott dich sieht. Und dass es ihm egal ist, ob du gestylt oder geschminkt bist oder nicht, er sieht dich nämlich so, wie du bist. Du musst ihm nichts vormachen. Bei ihm brauchst du keine Schutzschicht aufzulegen. Gottes Blick ist liebevoll, weil du sein Kind bist. Diese Liebe wird besonders sichtbar im Kreuzestod seines Sohnes Jesus. Seine Vergebung ist wie ein Filter. Durch den Filter der Vergebung sieht Gott durch unsere Schwächen und durch unsere äußere Not hindurch. Er sieht dein Herz. Er sieht dein Innerstes, deine Verletzlichkeit, die du durch eine harte Schale oder aufgesetzte Fröhlichkeit verbergen willst. Er sieht deine tief vergrabene Schuld, die an dir nagt. Er sieht auch deine Angst und deine Unsicherheit. Er sieht deinen schwachen und verzagten Glauben. Er sieht, dass du ihm folgen willst und warum du oft daran scheiterst. Und sehen heißt nicht nur das optische Erfassen. Es ist nicht nur ein Bild von dir, sondern er fühlt mit dir. Er begleitet dich in all deinen Problemen. Er ist da. Und er lässt sich zumindest von hinten sehen, wie Hagar es ausdrückt. Wir sehen ihn an seinen Spuren. Deswegen ist Rückschau so wichtig, zu sehen, wie Gott führt und durchgetragen hat, um daraus Kraft für die vor uns liegende Wegstrecke zu erhalten. Dann werden wir auch feststellen, dass Gott uns nie aus dem Blick verliert. Auch in Phasen, in denen wir dachten, wir wären ganz alleine, können wir im Rückblick staunend sein gutes Handeln erkennen. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Gott hat einen guten Plan mit Hagar und auch mit mir und mit dir. Das wird in unserem Text sehr deutlich. Aber könnten wir jetzt fragen oder sagen, Gott ändert doch gar nichts an Hagars verzweifelter Situation. Er schickt sie als schwangere Sklavin zurück zu ihrer eifersüchtigen Herrin, zurück in eine höchst ungewisse Zukunft. Kommt uns das bekannt vor? Wir haben inständig zu Gott gebetet, dass er eine Situation ändert, in der wir uns befinden. Bitte, heile mich von dieser schlimmen Krankheit. Bitte, verbessere die unhaltbare Situation auf der Arbeit, an der ich zu zerbrechen drohe. Uns fallen viele Situationen ein, in denen wir ein gutes Recht verspüren, Gott um eine Veränderung der Situation zu bitten. Und dann sind wir enttäuscht, wenn Gott unser Flehen nicht erhört oder es lange dauert. Ich denke, wir können hier von Hagar, der ägyptischen Sklavin, viel lernen. Nach ihrer Begegnung mit Gott ändert sich auf absehbare Zeit nichts an ihrer äußerlichen Situation. Sie wird Sklavin Sarais bleiben. Sie bekommt keine höhere Position, kein höheres Ansehen, kein Gehalt, wahrscheinlich auch kein eigenes bequemes Wohnzelt. Sie bleibt schwanger mit einem Kind von einem alten Mann, den sie vermutlich nicht liebt und auch nicht lieben darf, einem Kind, das man ihr letztlich aufgedrängt hat. Jedoch ändert sich etwas an ihrer inneren Einstellung. Sie schöpft Kraft, weil Gott sie sieht, weil sie Gott nicht egal ist. Sie nimmt Gottes Zuneigung und Nähe für sich an und sie glaubt, dass dieser große und allmächtige Gott einen Plan für sie und ihren Sohn hat, der zu einem guten Ziel führen wird. Hagar entschließt sich, auf Gott zu vertrauen und ihre ganze Hoffnung auf ihn zu setzen. Auch wenn es im Text nicht explizit steht, ist sie offensichtlich gehorsam und tut, was der Engel ihr sagt. Diese neue Perspektive erlaubt es ihr, in ihre schwierige Situation zurückzugehen und sicherlich auch manches Unrecht und Leid auszuhalten. Auch wenn es nicht besser ist, kann sie diese Dinge nun anders einordnen und Kraft aus dem Glauben ziehen, den sie aus ihrer Gottesbegegnung gewonnen hat. Sie glaubt, dass Gott sie und ihre Situation sieht und dass er das verheißene Ziel erreichen wird, egal wie die äußeren Umstände oder ihre eigene Verfassung aussehen mögen. Der alte Adam in mir wünscht sich oft etwas anderes. Ich möchte nicht in schwierigen Situationen bleiben oder gar gehorsam in Umstände zurückgehen, aus denen ich gerade entflohen bin. Ich möchte, dass meine eigenen Pläne in Erfüllung gehen, dass ich gesund bin, meine Vorgesetzten meine Arbeit schätzen und ich ein angenehmes Leben habe. Aber Gott führt häufig anders. Er ist nicht der Flaschengeist, der immer dann kommt, wenn wir einen Wunsch haben. Gott hat auch nie gesagt, dass es uns auf dieser Erde immer gut gehen wird. Das ist ein großes Missverständnis, dem ich, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, immer wieder unterliege. Gott hat uns etwas ganz anderes versprochen, gerade mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir seine Gebote erfüllen und ihn bei Versagen um Vergebung bitten, dann wird er stets bei uns sein. Diese Zusage lesen wir zum Beispiel im sogenannten Missionsbefehl aus Matthäus 28. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da uns Gott so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn für uns geopfert hat, will er natürlich, dass es uns gut geht. Aber vor allem will er, dass wir das Ziel erreichen, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Er will, dass unser Leben gelingt, dass wir wachsen und ihm ähnlicher werden. Er will uns vor den Täuschungen und Verlockungen dieser Welt bewahren und unsere Seele vor all dem beschützen, was uns täglich umgibt. Unser Leben in der Welt ist ein Kampf. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Es tobt der Kampf Gut gegen Böse. Und das Böse regiert die Welt. Wir brauchen nur die Tagesschau anzuschauen. Gott geht mit uns in und durch diesen Kampf. Er hilft uns. Er sieht uns. Er lässt uns nicht allein. Er gibt uns Kraft und er hilft auch gerne aus allen möglichen Nöten, weil er uns liebt. Aber er stoppt den Kampf nicht immer. Er geht nicht immer vor uns her und entfernt alles, worüber wir stolpern könnten. Sondern er hilft uns wieder auf, weil wenn wir gefallen sind, und sorgt dafür, dass wir daran wachsen. Und er führt uns zum Ziel des ewigen Lebens, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Das klingt für viele nach einer Vertröstung auf das Jenseits, aber ich kenne viele Christen, mich eingeschlossen, die bezeugen, dass Gottes Art der Führung auch das irdische Leben lebenswerter macht. Eltern wissen, dass die beste Erziehung nicht darin besteht, den Kindern alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen oder auf eine Erziehung ganz zu verzichten. Stattdessen ist es gut und richtig, dem Kind Regeln zu geben und ihm immer wieder aufzuhelfen, wenn es gefallen ist. Wir wollen, dass unsere Kinder nicht nur körperlich wachsen. Und genau das will Gott für uns. Seine Erziehung ist nicht immer schön, aber notwendig, um zu wachsen, als Mensch und als Christ. Ich wünsche uns, dass Hagars Vorbild uns hilft, mit Gott durch die Schwierigkeiten des Lebens zu gehen und das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren oder gar dieses Ziel aufzugeben. Und ich wünsche mir, dass uns immer bewusst ist, dass der Herr jeden Einzelnen und seine Lage sieht. Er kann mit der Genialität des Schöpfers die verzwickten und uns an den Rand der Verzweiflung bringenden Geschehnisse des Lebens in etwas Gutes und Zielführendes verwandeln, auch wenn sich an unserer Lage scheinbar oder tatsächlich nichts ändert. Und noch ein dritter Punkt, überschrieben mit menschliche Schwächen Gottes Stärke. Für mich ist es faszinierend und unglaublich entlastend, dass die Bibel die menschlichen Schwächen auch und gerade der großen Glaubenshelden so schonungslos aufdeckt. Sie ist dadurch unheimlich echt und authentisch. Einerseits ist Abraham wirklich ein großer Glaubensheld, der auf Gottes Verheißung hin alles aufgibt, in ein unbekanntes Land zieht, offenbar lange Jahre geduldig auf den verheißenen Sohn wartet, bei vielen Gelegenheiten den Verlockungen der Welt widersteht. Würde ich das tun? Ziemlich sicher nicht. Andererseits scheut sich die Bibel nicht davor, ihn als echten Menschen mit schwachen Momenten und schlechten Entscheidungen zu zeigen. Auch Sarah offenbart vieles von dem, was wir bei uns selbst beobachten. Selbst Hagar ist nicht nur das arme Opfer, sondern spielt ihre Karten aus, sobald sie welche in der Hand zu haben glaubt. Menschen halt. Das alles hält Gott nicht auf, er erreicht seine Ziele trotzdem. Er lenkt die Geschichte trotz aller menschlichen Irrwege. Sehr bekannt ist der Spruch, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade von Paul Claudel. Eine Aussage von Dietrich Bonhoeffer finde ich allerdings noch eindrücklicher. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Darüber kann man mal nachdenken. Gott ist der Schöpfer, der all die großen Fäden in der Hand hält. Er ist immer in der Lage, alle von uns durcheinandergebrachten und verknoteten Fäden zu einem perfekten Ganzen zu verweben. Er integriert Hagar und Ismael in seinen Plan, ohne den ursprünglichen aufzugeben. Wie Gott all das zusammenfügt, wissen wir natürlich nicht, aber er ist der Allmächtige, dem nichts unmöglich ist. Es ist entlastend zu wissen, dass unsere falschen Entscheidungen Gottes Plan nicht verhindern können, sofern wir ihm vertrauen und an ihn glauben. Wenn wir in einer bestimmten Frage einen Weg wählen, der nicht dem Wunsch Gottes entspricht, wird er trotzdem mitgehen und uns zum Ziel führen, wenn wir ihn dies tun lassen. Man könnte obigen Spruch umformulieren in: Gott geht auch auf unseren krummen und falschen Wege geradewegs zum Ziel. Das ist sein Geheimnis. Und oft gibt uns Gott mehrere gute Wege, aus denen wir einen wählen können. Denn schließlich ist die Entscheidungsfähigkeit eine der herausragendsten Eigenschaften, die Gott uns Menschen gegeben hat und die uns zum Menschen macht. Er erlaubt uns sogar zu entscheiden, ob wir ihm gehören oder ihn ablehnen wollen. Wenn wir uns für ihn entscheiden, geht er mit uns. Wenn es nötig ist, trägt er uns, denn er ist in den Schwachen mächtig. Wenn wir gefährlich weit abweichen, korrigiert er uns, unter anderem durch sein Wort und seine Gebote und manchmal auch durch erzieherische Maßnahmen. Und er geht in seiner großen Geduld Umwege mit. Ich finde es sehr tröstlich, dass wir nicht das Ziel unseres Lebens verpassen können, nur weil wir einige falsche Entscheidungen getroffen haben. Allerdings muss uns auch klar sein, dass falsche Entscheidungen zu Konsequenzen führen. Unsere Geschichte macht dies sehr, sehr deutlich. Aus der falschen Entscheidung von Sarai und Abraham sind im Laufe der Zeit viele Konflikte entstanden, die zum Teil bis heute anhalten. Dafür müssen wir nur in den Nahen Osten schauen. Und dies lehrt uns unsere Geschichte auch. Gott vergibt und behebt die Auswirkungen unserer Fehler in seinem großen Plan, aber er nimmt nicht jede Folge unserer Fehler und Sünden weg. Manchen Fehler müssen wir ein Leben lang auslöffeln, aber Gott begleitet uns dabei, er sieht uns, er vergibt uns, er hilft uns durch und er lässt uns daran wachsen, auch wenn es manchmal Wachstumsschmerzen gibt. Und wir haben es sogar besser als die Menschen im Alten Testament. Trotz oder gerade wegen meines Versagens macht er einen Bund mit mir. Dieser Bund ist das Neue Testament, Jesu Kommen, sein Leben als Mensch und sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung, die Vergebung der Sünden, immer und immer wieder. Gott sieht mich, er ist der El Roi, er geht mir nach und gibt mich nicht auf. Jesu Tod und Auferstehung stehen dafür, dass ich durch die Vergebung zu einem neuen Leben kommen kann, jeden Tag neu, egal was ich wieder verbockt habe. Damit möchte ich endlich zum Schluss kommen. Ich sehe euch schon auf euren Stühlen herumrutschen. Ich möchte aber noch einmal zusammenfassen, denn, wie ihr durch meine jährlichen Wiederholungen wisst, ist Wiederholung die Mutter des Lernens. Auch wenn ich für Menschen unsichtbar bin oder man mich nur sieht, um mich zu kritisieren oder zu schikanieren, kann ich sicher sein, dass Gott mich sieht. Und zwar mich persönlich, in meiner persönlichen Situation. Ich bin wertvoll für ihn. Er hat für mich einen eigenen Plan. Und er sieht mich nicht nur, sondern er hört mich auch. Auch dann, wenn mich andere überhören. Der Name Ismael, also Gott hört, legt davon Zeugnis ab. Das heißt allerdings nicht, dass Gott immer das tut, was ich mir wünsche, sondern er folgt seinem guten Plan für mein Leben. Er holt mich auch manchmal nicht aus einer schwierigen Situation heraus. Aber er hilft mir, diese Situation durchzustehen und daran zu wachsen. Und er führt mich zum Ziel des ewigen Lebens, wenn ich ihm mein Leben anvertraue. Seine Erziehung ist nicht immer schön, aber, wie wir alle wissen, sehr notwendig. Es gibt keinen Grund, sich vor vermeintlichen Glaubenshelden zu verstecken, weder denjenigen in der Bibel wie Abraham, noch denjenigen in der Gemeinde wie zum Beispiel den Pastor. Jeder Mensch hat seine Probleme und macht Fehler. Das muss nicht beschönigt werden, da wir alle unter Gottes Gnade und Vergebung stehen. Und wir haben es besser als die Menschen im Alten Testament. Jesus Christus ist für unser Versagen am Kreuz gestorben und durch sein Blut werden wir reingewaschen. Durch ihn sind wir geheiligt, das heißt, wir werden vor Gott als gerecht angesehen. Auch wenn wir große Fehler machen und grob falsche Richtungsentscheidungen an einzelnen Punkten unseres Lebens treffen, können wir mit Gottes Hilfe auch auf diesen krummen Linien zum Ziel gelangen. Er geht mit und bringt zurecht. Wir werden das Ziel nicht verpassen, solange wir nahe bei ihm bleiben, denn er ist El Roi, der Gott, der uns sieht, egal in welchen Wüsten unseres Lebens wir uns befinden. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er den viel größeren Durchblick hat und den richtigen Weg zum Ziel sehr viel besser kennt als ich, als wir. Es ist sicher gut, sich von Gottes Weit- und Durchblick leiten zu lassen, wie es Psalm 32, Vers 8 sagt. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes und gesegnetes neues Jahr unter dem Schutz des Höchsten. Mögen wir unter Gottes Führung gute Wege gehen und ihm vertrauen, auch wenn die Welt um uns herum und unser eigenes Herz sich verdunkeln. Er kennt das Ziel und hat es fest im Blick, genauso wie uns, denn ich weiß, du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.